Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Hat jemand eine Idee, was hier zu sehen ist? Ruine, schon ganz gut. Das ist Dothan. Oder besser gesagt, das, was von Dothan übrig geblieben ist. Luther übersetzt die Stadt Dothan. Damals waren die Städte etwas kleiner. Wir würden wahrscheinlich heute sagen, die kleine Siedlung, das Gehöft. Bekannt ist dieser Ort, weil Josef hier im Brunnen gesessen hat und darauf gewartet hat, dass er verkauft wird. Na, gewartet hat er nicht darauf, aber ihr wisst schon. Aber es geht heute nicht um Josef. Nicht nur Josef hat hier in der Falle gesessen, sondern einige Jahrhunderte später auch Elisa. Und der hatte ein richtiges Problem. Und da stellt sich die Frage, was macht Gott in dieser Situation? Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Es geht um 2. Könige 6. Ganz kurz die Situation. Die Aramäer wollten immer wieder den König der Israeliten überfallen. Ihr Problem dabei waren die Geheimdienstaktivitäten des Propheten Elisa, alias 007. Der hat nämlich den König von Israel immer gewarnt, wenn solche Überfälle kamen. Bis dann irgendwann der König der Aramäer angeordnet hat, jetzt wird erstmal der Elisa einkassiert, damit er uns nicht immer dazwischen funkt. Und dann heißt es in Vers 14, da sandte er, also der König der Aramäer, Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Die Aramäer, die müssen mächtig Respekt vor dem Elisa gehabt haben. Die wollten doch nur einen friedfertigen Propheten abholen und die rücken gleich mit ihrer ganzen Armee an. Und dann heißt es weiter, als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nur tun? Vielleicht geht's euch jetzt genauso, wie es mir ging, als ich diese Verse gelesen habe. Mein erster Gedanke war, Mensch Gehasi, du hast schon so viel mit Gott erlebt. Hast du es denn immer noch nicht kapiert? Aber halt, haben wir es hier wirklich mit Gehasi zu tun? Der ist ein paar Verse vorher in Quarantäne gekommen. Nicht Corona, aber Lepra, das war auch nicht besser. Und in Kapitel 8 taucht er dann wieder auf und wir wissen nicht genau, welcher Diener das hier in Kapitel 6 überhaupt ist. Aber ist egal, egal wie er heißt, egal ob der schon viel oder erst wenig mit Gott erlebt hatte, ob der neu im Geschäft war. Die Frage ist doch, wie ist das bei mir? Ich habe schon so viel mit Gott erlebt. Ich bin Augenzeuge gewesen, wenn er Wunder getan hat. Ich habe Gebetserhörungen erlebt. Und dann kommt ein Problem. Und dann sehe ich nur noch dieses feindliche Heer, das das Dorf umzingelt und vergesse dabei total, was Gott schon alles in meinem Leben gemacht hat. Wie oft er mir schon geholfen hat. Oh weh, was sollen wir nur tun? Wie oft habe ich diesen Satz des Propheten auch schon gesagt? Nein, nicht des Propheten, des Dieners des Propheten. Dabei erinnert, nein, ich muss sagen, dabei ermahnt uns Psalm 105, ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke, kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe, erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, an die erstaunlichen Zeichen, die er geschehen ließ und an die Urteile, die er sprach. Aber weil uns das so schwer fällt, weil wir mit Scheuklappen durch die Gegend laufen und nur das Problem vor uns sehen und dabei vergessen, was wir mit Gott erlebt haben, deshalb ist das so unheimlich wichtig, dass wir gerade in schweren Zeiten uns zum Beten treffen. Zum einen natürlich, um füreinander im Gebet einzustehen, aber auch, um uns gegenseitig daran zu erinnern, was Gott schon alles in unserem Leben getan hat. Erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, heißt es hier in dem Psalm. Aber lesen wir mal weiter, was dann passiert. Vers 16, er, damit ist Elisa gemeint, sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Ups, da ist doch gar keiner. Da sind doch nur die Soldaten der Aramäer. Wer soll denn jetzt Elisa beschützen? Ein unbewaffneter, wehrloser Prophet und auf der anderen Seite eine ganze Armee, bewaffnet bis an die Zähne mit dem Auftrag, Elisa zu entführen. Der Diener hat bestimmt gesagt, Elisa, was redest du da? Und bitte verurteilt den Diener nicht dafür. Der hat doch recht, da ist doch keiner. Die Situation ist hoffnungslos. Und nur zu oft geht es uns genauso, dass wir in einer hoffnungslosen Situation stecken. Da ist keine Hilfe in Sicht. Aber der Knackpunkt ist, der Diener sieht nur das, was er vor Augen hat und vergisst dabei, dass diese Welt aus mehr besteht als das, was ich mit meinen Augen sehen kann. Vers 17 heißt es weiter, und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Der Diener war ja nicht blind. Aber mit unseren Augen können wir halt nur die Hälfte der Wirklichkeit sehen. Man könnte hier sagen, Herr, öffne ihm die Augen, damit er die Dinge sieht, die er eigentlich nicht sehen kann. Ich möchte das mal so ausdrücken. Diese Welt besteht aus, sagen wir mal, zwei Dimensionen. Das sind die Dinge, die ich sehen kann, die ich anfassen kann, Tisch und Stuhl und Kanzel und so weiter. Aber da gibt es auch genügend Dinge in meinem Leben, wie zum Beispiel Schuld, Vergebung. Eine Realität, die ich nicht sehen kann, die ich nicht so richtig beschreiben kann, die ich erst recht nicht verstehen kann. Aber wir wissen alle, dass sie da ist, dass es diese Dinge gibt. Da ist unser Gott, mit dem wir reden, der uns antwortet, dessen Handeln wir erleben, obwohl wir es nicht erklären können. Und Paulus betont immer wieder, dass diese unsichtbare Realität so viel wichtiger ist als die Dinge um uns rum. Nicht, dass die sichtbaren Dinge unwichtig oder schlecht wären. Ganz im Gegenteil, als Gott diese Welt geschaffen hat, da hat er sie beurteilt mit dem Prädikat, es war alles sehr gut, Note 1. Und trotzdem sagt Paulus, wir dürfen nicht vergessen, dass da noch eine unsichtbare Realität ist. Und diese zweite Dimension, die soll unser Denken prägen. Er schreibt in Kolosser 3, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen, zur sichtbaren Welt gehört. Und wenn wir diesen Vers im Zusammenhang betrachten, dann merken wir ganz schnell, mit Himmel meint Paulus nicht das goldene Jerusalem weit weg, sondern er redet von Dingen, die heute schon relevant und aktuell sind. Er redet über diesen Gegensatz zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Realität. Und mit genau dieser unsichtbaren Realität bekommt es der Diener des Elisa hier zu tun. Der Bericht geht weiter und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, am Anfang hatte ich ein Bild gezeigt vom Berg runter auf die Ausgrabung. Das ist jetzt ein Blick vom Tal auf diesen Hügel, auf dem die feurigen Rosse gewesen sein müssen. Was ist da passiert? Der Knecht bekommt für einen kurzen Augenblick einen Blick in die unsichtbare Welt. Die Dinge, die wir eigentlich mit unseren menschlichen Augen nicht sehen können, die sind plötzlich für ihn sichtbar. Real waren sie schon vorher. Nur hat er sie nicht gesehen und sie waren ihm deswegen nicht bewusst. Er sieht hier, was Elisa meint, wenn er sagt, die, die bei uns sind, sind viel mehr als alle Soldaten, die die Aramäer beibringen können. Ich bin überzeugt, das war keine Fata Morgana. Das ist auch nicht eine märchenhafte Ausschmückung einer schönen Geschichte oder ein Gleichnis oder irgendwas. Wie das mit den feurigen Pferden zu verstehen ist, ob hier vielleicht einfach dem Berichterstatter die Worte fehlen, um das für uns zu beschreiben, was er da gesehen hat, das sei mal dahingestellt. Aber ich bin überzeugt, der Diener konnte tatsächlich für einen Moment die Dinge sehen, die es wirklich gibt, die aber für uns eigentlich nicht sichtbar sind. Das glaube ich deshalb, weil er nicht der Einzige ist, dem das passiert ist. Denken wir an Jesaja 6, wo Jesaja einen Blick in den Thronsaal Gottes bekommt und beobachtet, wie die Engel Gott dienen. Denken wir an Stephanus, Apostelgeschichte 7, der in den Himmel blickt und sieht, wie Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Und das lesen wir nicht nur in der Bibel, das gibt es auch heute noch. Vor 2 Wochen bekam ich eine E-Mail von Freunden, die in einem islamischen Land unterwegs sind. Und sie berichteten, wie eine Muslima zu ihnen kam und erzählte, dass sie Jesus begegnet ist, dass Jesus mit ihr geredet hat. Alle anderen haben gesagt, du spinnst. Und jetzt hoffte sie von den Missionaren zu erfahren, wer dieser Jesus ist. Und die konnten ihr natürlich sagen, den Jesus, den kennen wir. Sowas kommt gerade unter Moslems immer wieder vor, dass sie Jesus begegnen. Es gibt diese unsichtbare Welt. Die Auswirkungen sind sichtbar, die sind da. Und der Diener des Elisa, der hat das Privileg gehabt, für einen kurzen Moment einen Blick in diese Welt zu werfen. Jetzt sagt ihr vielleicht, das ist ein bisschen komisch. Wie soll man sich das vorstellen? Nun, wirklich erklären kann man das, glaube ich, nicht. Und ich weiß, der Vergleich, der hinkt. Aber vielleicht hilft uns dieser Vergleich, um so ein bisschen zu verstehen, dass wir tatsächlich Dinge sehen können, die man nicht sehen kann. Wer von euch glaubt, dass es radioaktive Strahlung gibt? Keiner? Doch, so fast alle. Kann man radioaktive Strahlung sehen? Einige schütteln den Kopf, die anderen erinnern sich an die Schulzeit im Physikunterricht. Da gab es ein Gerät, das nannte sich Nebelkammer. Ein Gerät, das Strahlung sichtbar macht. Ich habe leider kein passendes Bild, aber hier auf diesem Bild, da hat jemand nach dem gleichen Prinzip Funkenwellen sichtbar gemacht. Funkwellen können wir nicht sehen, aber wir haben täglich damit zu tun, wenn wir unser Handy in die Hand nehmen, wenn wir das Radio einschalten. Wir haben hier einen Blick auf unsichtbare Funkwellen. Wir werfen hier einen Blick auf eine Realität, die nicht sichtbar und trotzdem da ist. Wem das jetzt ein bisschen spanisch vorkommt, etwas bekannter ist das beim Polarlicht. Sauerstoff können wir nicht sehen, aber hier seht ihr ihn. Im Gegensatz zu Elisa ist das natürlich technisch, wissenschaftlich alles erklärbar. Aber es ist ja auch nur ein Vergleich, um zu merken, wir können tatsächlich Dinge sehen, die wir nicht sehen können. Und so sieht der Diener plötzlich die Engel, die zwar da sind, aber die normalerweise für unsere Augen nicht sichtbar sind. Und da wird deutlich, was macht Gott in dieser Situation? Gott kommt Elisa zur Hilfe. Es gibt ein Lied über diesen Bericht und in diesem Lied ist das dann natürlich so ein bisschen ausgeschmückt und dann sagt Elisa zu seinem Diener, Gott lässt uns mit sowas nicht allein. Und genauso lautet der Titel dieser Predigt nicht, und was macht Gott, sondern Gott lässt uns mit sowas nicht allein. Warum ist das so wichtig zu verstehen? Weil diese unsichtbare Realität so real ist. Weil diese Realität ganz viel mit meinem Alltag zu tun hat. Und weil es einen Unterschied macht, ob ich so wie der Diener dastehe, verzweifelt, weil ich nur die Hälfte der Wahrheit kenne, oder ob ich wie Elisa die ganze Realität in mein Denken und Handeln mit einbeziehe. Und das gilt nicht nur für Elisa. Es geht ja heute Morgen hier um uns. Und so manches Mal, wenn wir davon reden, da habe ich Pech gehabt, da ist Zufall passiert, dann wäre es eigentlich angebracht zu fragen, ist das wirklich nur Zufall? Oder hat da unser Vater im Himmel die Finger im Spiel? Geht da gerade was in der unsichtbaren Welt ab, was mir gar nicht bewusst ist. Paulus sagt, etwas frei übersetzt, wir kämpfen nicht gegen sichtbare Mächte, sondern wir kämpfen gegen die unsichtbare Realität, Epheser 6. Elisa war sich dieser Realität bewusst. Er hat das einkalkuliert, wenn er sagt, diejenigen, die uns beschützen, sind viel mehr als die paar Aramäer. Und auch wir sollen und müssen uns dieser unsichtbaren Realität bewusst sein. Das ist das, was den Unterschied macht. Da, wo menschliches Können, menschliches Denken, menschliche Hilfe am Ende ist. Egal, ob es die Coronaviren sind, die dir Angst machen, egal, ob da Krankheit ist, finanzielle Sorge, Beziehungsprobleme, was auch immer, wir wissen um einen Gott, der größer ist. Auf unserer Seite sind viel mehr als die paar Aramäer, als die paar Viren oder was immer dich bedrückt. Diese Zusage haben wir. Das Problem ist, dass es uns so geht wie dem Diener. Wir wissen das zwar, aber es ist uns nicht bewusst. Wir wissen das zwar, aber es ist uns nicht bewusst. Wir bräuchten auch mal so einen Blick in diese unsichtbare Realität, weil dieses Wissen, das ist für uns so abstrakt, das klammern wir einfach aus. Wir bräuchten mal einen Blick, damit wir die Dinge aus Gottes Perspektive sehen. Denn dieser Perspektivwechsel, der macht den Unterschied in unserer Sichtweise der Dinge. Mit der Perspektive ist das ungefähr so wie mit diesem Löwen, von dem stand vor einigen Jahren in der Zeitung, dass er seinen Tierpfleger gefressen hat. Vor dem zu stehen, dem ins Gesicht zu schauen, das macht ein bisschen Angst, oder? Aber wenn ich einen Perspektivwechsel bekomme, wenn ich sehe, dass der in einem Käfig sitzt, dass der mir gar nichts tun kann, dann kann ich den Zoobesuch genießen. Und wenn wir unsere Probleme aus Gottes Perspektive sehen, wenn wir diesen Perspektivwechsel vollziehen, dann stehen da zwischen dem Elisa und den Aramäern eine ganze Reihe Engel, die ihn beschützen. Und das gilt nicht nur für Elisa, das gilt auch für uns. Auch in unser Leben greift Gott ein, auch wir sind ihm nicht egal. So wie der Diener hier in dem Bericht, so sind auch wir oft überwältigt von dem Problem. Wir vergessen total, dass es dann noch eine andere Realität gibt, die wir zwar nicht sehen können, die aber trotzdem sehr real ist. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf Elisa, wie der mit der Situation umgegangen ist. Ich hatte schon erwähnt, dass er diese unsichtbare Realität, ich sag mal, eingeplant hatte. Und dadurch ist der Typ so entspannt, der hat noch genügend Humor, um den Soldaten einen Streich zu spielen. Da heißt es weiter in Vers 18, und als sie, das sind die Soldaten, zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlag doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, das ist nicht der Weg, noch die Stadt, folgt mir nach, ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Eigentlich wollten die Soldaten ja gar nichts vom Elisa. Den gefangen zu nehmen war ja nur Mittel zum Zweck, damit er ihnen nicht immer dazwischen funkt. Eigentlich wollten sie ja den König von Israel haben. Und jetzt geht Elisa bei und macht mit den Soldaten genau das Gegenteil von dem, was er mit seinem Diener gemacht hat. Der Diener, der konnte plötzlich die sichtbare und die unsichtbare Welt sehen. Und die Soldaten, die sehen keins von beiden. Die sind plötzlich blind. Und die Ironie, die da drinne steckt, die ist ja gar nicht mehr zu übertreffen, oder? Da ist die GSG-9-Truppe der Aramäer. Und die müssen blind von Dothan 15 Kilometer nach Samaria marschieren. Die Gegend da lässt sich vergleichen mit unserem Mittelgebirgen, nur dass sie wesentlich steiniger und felsiger ist. Seid ihr schon mal mit verbundenen Augen in den Bergen wandern gewesen? Ich möchte nicht wissen, wie oft die Soldaten dabei auf die Nase gefallen sind. Die können einem richtig leid tun. Und als sie dann wieder sehen können, da stehen sie mitten in Samaria, eingekesselt, nicht mal weglaufen können sie in ihrer Angst. Das ist das Heer, vor dem der Diener des Elisa Angst gehabt hat. Und das spiegelt so schön unsere Situation wider. Unsere Probleme sind da. Die sind real. Unsere Sorgen sind berechtigt. Unsere Angst ist berechtigt. Aber wenn wir die unsichtbare Realität, die Möglichkeiten, die unser Vater im Himmel hat, mit einplanen, dann werden aus diesen Soldaten Witzfiguren. Und dann werden unsere Probleme ganz machtlos in Relation zu der Macht, die unser Vater im Himmel hat. Dieser Bericht aus dem Leben des Elisa, der lädt uns ein, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, unsere Probleme im Licht der Größe Gottes zu sehen. Aber das ist so leicht gesagt. Und theoretisches Wissen hilft uns da eigentlich gar nicht weiter, oder? In der Praxis geht es uns doch oft so wie diesem Diener. Der kannte auch all die Berichte. Egal, ob es Gehasi oder sein Nachfolger war, der hat mit Sicherheit von Naaman gewusst. Der kannte die schwimmende Axt und all die anderen Dinge, die passiert sind. Und auch wir haben schon so viel mit Gott erlebt. Wir können von Gebetserhörungen berichten, aber wenn das nächste Problem kommt, dann halten wir wieder die Luft an. Und bitte versteht das nicht falsch. Ich will das nicht irgendwie ankreiden oder an Pranger stellen. Wir leben in dieser sichtbaren Welt. Das ist ein Stück weit normal, dass wir so reagieren. Wir sind nicht so geistliche Supermänner oder zumindest die wenigsten von uns, wie Elisa, der sofort an die feurigen Engel dachte. Nein, die feurigen Rosse und die Engel. Aber was können wir tun, damit uns diese unsichtbare Realität mehr bewusst ist? Nun, damit mir eine Sache bewusst ist, muss sie in meinem Denken sein. In meinem Bewusstsein muss sie verankert sein. Und da stellt sich die Frage, womit fülle ich mein Denken? Asaf schreibt dazu, doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangenen Zeiten denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Aber seien wir mal ehrlich, wir sind doch Weltmeister im Vergessen. Wir gehen so schnell zum Alltagsgeschehen über, verfallen wieder in den alten Trott. Wenn da eine ungewöhnliche Sache passiert ist, dann sagen wir scherzhaft, das müsste man sich jetzt mal rot im Kalender anstreichen. Aber warum nicht tatsächlich mal sowas rot im Kalender anstreichen? Ich habe so ein paar Ereignisse, wo ich gesagt habe, das will ich nie vergessen, was Gott da getan hat. Und die trage ich mir wie so ein Geburtstag in den Kalender ein, wie so ein persönlicher Feiertag oder Erinnerungstag. Und das ist keine neue Idee. Das Problem mit dem Vergessen, das ist schon so alt, dass das ganze Alte Testament voll ist davon. Jedes Mal, wenn da was Wichtiges passiert ist, dann haben sie entweder einen Steinhaufen aufgeschichtet und Öl drüber gegossen und gesagt, das ist jetzt ein Denkmal, oder sie haben einen Feiertag eingerichtet, damit sie nie vergessen, was Gott Großes in ihrem Volk getan hat. Entschuldigung. Aber sie haben nicht nur sich selber daran erinnert, sie haben davon auch weitererzählt. Mit dem ausdrücklichen Ziel, dass sie andere motivieren wollten, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen. Psalm 78 heißt es, was wir gehört und erfahren haben, was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Und dann Vers 7, damit sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. David beschreibt im Psalm 34, wie Gott ihn aus Todesgefahr gerettet hat. Und dann sagt er, das erzählt er, damit die Elenden das hören und sich freuen. Das klingt banal, aber das ist sehr, sehr wirksam. Wenn wir einander davon erzählen, einander daran erinnern, wie wir Gottes Eingreifen in unserem Leben erlebt haben. Das ist so ermutigend, wenn ich in einer Krise stecke und da kommt jemand und sagt, weißt du noch, wie wir letzten Monat zusammen gebetet haben und was dann passiert ist? Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ich war vor kurzem in einer Gemeinde und die haben das fest im Gottesdienst eingeplant, eine Zeit, wo die Gemeindeglieder erzählen, was sie in der vergangenen Woche mit Gott erlebt haben. Fand ich fantastisch, die Idee. Und das bringt mich zum zweiten Aspekt. Wenn wir uns damit beschäftigen, was für Gebetserhörung, was für Wunder wir erlebt haben, dann kommt es doch automatisch, dass wir Gott dafür danken, dass wir ihn bestaunen, seine Größe bestaunen, dass wir ihn anbeten. Vielleicht fragt ihr jetzt, was hat das mit Elisa zu tun? Hier ist nicht die Rede von Anbetung. Nun, wenn wir unseren Gott bestaunen, wenn wir unseren Blick auf ihn richten, wenn wir uns Zeit nehmen, mit ihm zu reden, zu beten, ihn anzubeten, dann steht er im Mittelpunkt und dann findet dieser Blickwechsel statt, von dem ich vorhin sprach. Dann geht es uns so wie dem Elisa, als ihm der Blick für die unsichtbare Realität geöffnet wurde. Da hatte er die Möglichkeiten unseres unsichtbaren Gottes vor Augen. Und wenn wir unseren Blick auf Gott ausrichten, dann haben wir auch vor Augen, was für Möglichkeiten unser Gott hat. Dann werden unsere Probleme ganz klein in Relation zu der Allmacht Gottes. Sie sind nicht weg, sie sind noch da, sie sind wirklich Probleme, aber sie stehen in Relation zu der Größe Gottes. Und dann können wir wie Elisa sagen, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind viel mehr als die, die bei ihnen sind. Lass uns das zu einer guten Gewohnheit machen, dass wir uns immer wieder gegenseitig davon erzählen, was Gott Großes in unserem Leben getan hat. Und lasst uns nicht aufhören, gerade in schweren Zeiten gemeinsam zu beten und gemeinsam Gott anzubeten. Dadurch wird unser Blick gerade gerückt. Dadurch steht uns Gott vor Augen und seine Allmacht und Größe. Und dieser allmächtige Gott, der ist gleichzeitig unser liebender Vater. Er ist derjenige, der um uns besorgt ist, der uns hilft. Ich hatte am Anfang dieses Lied zitiert. Da heißt es, Gott lässt uns mit sowas nicht allein. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Darum geht es. Dieser Bericht, der will uns ermutigen. Gott ist da. Seine Hilfe ist real, auch wenn wir sie nicht sehen können. Auch wenn wir unseren Gott nicht sehen können. Und dieser Bericht, der will uns einladen, die unsichtbare Realität in unser Bewusstsein zu verankern. Damit auch wir das immer vor Augen haben. Gottes unsichtbare Engel sind bei mir. Gottes Wagen, Gottes Pferde, sie beschützen mich. Sie sind unsichtbar und doch tatsächlich hier. Gott kämpft selbst an meiner Seite, lässt mich nie im Stich. Egal welches aramäische Heer dich gerade bedrückt, du kannst sicher sein, Gott lässt uns mit sowas nicht allein. Amen.